Ich werde heute eine Einführung in den Marxismus versuchen. Von gestern ist mir eine Fragestellung im Bewusstsein, die Frage, wie ist es möglich, Handlungsorientierung in der gegenwärtigen politischen Situation zu gewinnen. Die Handlungsorientierung braucht sicherlich nicht nur theoretisch ausgearbeitete Konzepte, sondern sie braucht Subjekte, die von Wahrheitsbereitschaft geprägt sind und auch kontrafaktisch gegen die Verführungen des Konsumkapitalismus veränderndes Handeln in die Wege leiten, in Bezug auf Lebensstile, in Bezug auf die Führung politischer Auseinandersetzungen in der globalisierten Welt. Ich bin auch sehr froh über das ausgezeichnete Referat heute Morgen von Herrn Schlaut. Das war sehr stark auf Ausführungen von Marx bezogen. Ich selber werde bei meinen Ausführungen eher eine Metaebene beschreiten, dass ich also die Theorie von Marx und was aus dem Marxismus geworden ist, dann von dieser übergeordneten Perspektive betrachte, also dass ich versuche, eine Theorie der Theorie aufzuzeigen und damit auch eine Chance zur Selbstreflexion des marxistischen Denkens zu zeigen. Mir ist es besonders wichtig, im letzten Teil meines Vortrages die Veränderung des Marxismus durch die analytische Sozialpsychologie von Erich Fromm zu berühren, weil dort meines Erachtens eine neue Weichenstellung vollzogen worden ist, die den Marxismus verlebendigt, also ihn öffnet für die Subjekte. Ja, soweit eine kurze Einleitung. Ich werde damit beginnen, dass ich die Frage stelle, inwieweit man den Marxismus als Wissenschaft betrachten kann. Der Marxismus selbst sieht sich ja als eine Wissenschaft an, die allerdings aus der Richtung der sogenannten bürgerlichen Wissenschaft bekämpft worden ist. Also der Vorwurf lautet, beim Marxismus würde es sich um bloße Ideologie handeln. Der Marxismus sei letztlich, weil er zu stark weltanschaulich ausgerichtet ist, nicht auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Ich werde das Wissenschaftsverständnis angehen, indem ich eine einfache Gegenüberstellung versuche von einem restriktiven oder eingeschränkten Wissenschaftsbegriff und einem expansiven oder ausgedehnten Wissenschaftsbegriff. Und der letztere ist dann auch sehr stark weltanschaulich ausgerichtet, jedenfalls in fast allen Spielformen des Marxismus, was aus der sogenannten bürgerlichen Sicht dazu führt, ihn den sogenannten verbotenen Welten in der Wissenschaft zuzuordnen. Ebenso kann man sagen, wird auch die analytische Sozialpsychologie zu den verbotenen Welten zugeordnet, weil die analytische Sozialpsychologie sich nicht diesen Platz erkämpfen konnte, den sie im Wissenschaftsgefüge als notwendiges Korrektiv von Wissenschaft eigentlich verdient. Ich werde im Laufe meines Vortrags einige Varianten des Marxismus berühren, auch darauf verweisen, dass der Marxismus kein von Marx selbst akkreditiertes Konzept ist, und werde einen kleinen Exkurs, bevor ich dann auf Fromm und Marx zu sprechen komme, einen kleinen Exkurs versuchen zum Marxismus aus der Perspektive des großen französischen Soziologen und Marxisten Henri Lefebvre. Früher, zur Zeit der Studentenbewegung, ist eher von bürgerlicher gegenüber kritischer Wissenschaft gesprochen worden. Ich will das, wie ich schon sagte, ausdifferenzieren in dieser einfachen Gegenüberstellung von restriktivem Wissenschaftsbegriff und expansivem Wissenschaftsbegriff. Man kann sagen, das Allgemeine, was auch die Alltagstheorien betrifft, die erklärtermaßen keinen wissenschaftlichen Status beanspruchen, liegt darin, dass sie ein Orientierungssystem bieten. Und dieses Orientierungssystem ist im Alltag von Leidenschaften geprägt, mitunter von Wahrheitsbereitschaft, überhaupt von dem Bemühen, sich in dieser Welt zu orientieren. Das Wissenschaftsverständnis hat sich allerdings sehr stark verkürzt. Was in den Hochschulen im akademischen Bereich übrig geblieben ist, ist eher ein Wissenschaftsverständnis, was diesen restriktiven Begriff beinhaltet, der sich insbesondere darauf bezieht, die Wirklichkeit zu beschreiben und zu erklären. Ansonsten wird diesem Prinzip der Wertfreiheit gefolgt, das eigentlich in der heutigen Zeit missverstanden wird. Ursprünglich bei Max Weber war es ein Prinzip, was darauf gerichtet war, die Wissenschaft von Mächten wie Staat und Kirche frei zu halten. Und das wurde sozusagen über dieses methodologische Prinzip der Wertfreiheit versucht. Heute ist die Wissenschaft in einem hohen Maße funktionalisiert worden, in dem Sinne, dass Drittmittelforschung die Themen besetzt und auch die Verwertungszusammenhänge des wissenschaftlichen Denkens schon vorbestimmt sind. Es geht nicht um eine kritische, lebensdienliche Wissenschaft, sondern im Allgemeinen um die technologische Applikation naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Wissens. Und das ist eine gesellschaftliche Engführung, die dem kritischen Denken heutzutage weniger Raum einräumt, als das in früheren Zeiten, in den 60er und 70er Jahren, der Fall war. Das expansive Wissenschaftsverständnis, das geht über Beschreibung und Erklärung hinaus und versucht, teils in philosophischer Fundierung, die Wirklichkeit zu deuten und normative Programme, die Werte und Normen bereitstellen, zu präsentieren, nach denen Wirklichkeit gestaltet werden kann. Also dieser explizite Gestaltungswillen ist sozusagen in diesem expansiven Wissenschaftsverständnis, was sehr stark philosophisch orientiert ist, noch enthalten. Und darüber hinaus kann Wissenschaft auch daran arbeiten, Handlungsprogramme zu entwerfen. Das ist wohl die umstrittenste Dimension von Wissenschaft, weil üblicherweise Wissenschaft und Alltag, Wissenschaft und veränderndes Handeln voneinander getrennt werden, als diesseits und jenseits. Aber de facto hat auch das enge Wissenschaftsverständnis diese Trennung schon längst überwunden, weil sie dienstbar geworden ist für die Interessen des Kapitals. Eine Wissenschaft, die unternehmerische Interessen bedient. Ich komme ja aus der Lausitz, da hatte Vattenfall sozusagen das Land in seiner Hand, heute nach dem Verkauf LEAG. Da konnte man also sehr deutlich sehen, wie Forschung gefördert worden ist. Und das würde sozusagen am Beispiel dieser Region auch die These bestätigen, dieses engen Wissenschaftsverständnisses, was sich zwar autonom geriert, aber letztlich sich doch den Verwendungszusammenhängen des Kapitals unterwirft. Bei dem expansiven Wissenschaftsverständnis, und ich würde Marx wie Fromm gleichermaßen dazu rechnen, geht es um eine elementare Selbstreflexion mit Deutung und Weltverstehen, auch Selbstverstehen der Subjekte in der Verbindung von Lebensgeschichte, von persönlicher Erfahrungsfähigkeit im eigenen Alltag und der großen Geschichte, die geschrieben wird, und der Gesellschaftsstruktur und den strukturellen Bedingungen unseres Lebens, die man zum Beispiel umschreiben kann aus der Perspektive des Konsums. Und dann würde sich sozusagen der Kapitalismus unter der Hand zum Konsumkapitalismus verändern, wofür es durchaus triftige Argumente gibt, wobei aber auch mit dem Konsumkapitalismus sozusagen eine Engführung verbunden ist, nämlich auf den Konsum, wobei Produktion und die Entwicklung der materiellen und technischen Produktivkräfte dann oft unterberücksichtigt wird. Bei meiner Überlegung, in den Marxismus einzuführen, möchte ich mich schon abgrenzen von klassischen Marxismus-Schulungen, die im Allgemeinen versucht haben, ein kategoriales Gerüst von Grundbegriffen und wesentlichen Zusammenhängen der Begriffe aufzuzeigen, die bestimmte gesellschaftliche, ökonomische und menschliche Phänomene erfassen. Es mag nützlich sein, Begriffe zu definieren und damit ihren Gebrauch zu schärfen und auch darüber zu reflektieren, wie man das begriffliche Konstrukt in der Wirklichkeit wiederfindet, ob sich die Wirklichkeit dem Denken fügt oder ob vom Denkansatz her Veränderungen notwendig sind, um sozusagen die Wirklichkeit auch neu zu interpretieren. Das ist vielleicht ein Ansatz im Marxismus, den man nicht unterberücksichtigen sollte. Da kann man sich Günther Anders anschließen, der davon ausgegangen ist, wir müssen immer wieder uns bemühen, die Welt neu zu interpretieren, damit wir auch Handlungsfähigkeit gewinnen und damit sich die Welt nicht in eine Welt ohne uns verändert. Das ist, denke ich, die reale Gefahr, die auch durch die ökologische Krise angedeutet ist. Mir geht es gegenüber einer Einführung in den Marxismus auf begrifflicher Ebene darum, die Theoriegestalt des Marxismus zu umreißen, wobei mir schon bei der Vorbereitung klar geworden ist, dass man nicht so einfach von der Theoriegestalt des Marxismus sprechen kann. Es ist schon sozusagen eine der Fragen, ob es sich im Fall des Marxismus überhaupt um so etwas wie eine wissenschaftliche Theorie handelt. Ich gehe davon aus, dass ich diesen Zusammenhang Wissenschaft als Orientierungssystem auf eine vorläufige Art und Weise angerissen habe, wo sozusagen ein Grundverständnis heraus entsteht, dass der Marxismus sicherlich die Aufgabe hat, die gesellschaftliche Wirklichkeit als eine Wirklichkeit, die der Mensch hervorgebracht hat, zu beschreiben und zu erklären. Dass es dem Marxismus aber auch wesentlich um Deutungen geht, wobei mit Deutungen oftmals das Problem verbunden ist, dass Deutungen keine Beweisbarkeit für sich beanspruchen können. Etwa die bekannte Aussage, dass die Geschichte zu verstehen ist als eine Geschichte von Klassenkämpfen, ist eine deutende Aussage, eine Geschichtsinterpretation, die man eigentlich nicht beweisen kann. Aber es ist sozusagen eine plausible Arbeitshypothese, die auf die unterschiedlichen Interessenlagen zugeht, die sozusagen auch für soziales und gesellschaftsveränderndes Handeln konstituierend sind. Und von daher sind solche Deutungen nicht zu verachten. Es sind Orientierungsleistungen, die uns eigentlich ein Sinnverständnis erschließen wollen. Das Erkenntnismodell des Marxismus würde ich schon mit diesem expansiven Wissenschaftsverständnis umschreiben, wobei mir noch aus der Zeit meines Studiums sehr vertraut sind die Bemühungen, die Spaltung von Wissenschaft und Praxis zu überwinden und die Theorie in der Praxis fruchtbar zu machen. Zur Zeit meines Studiums gab es noch diesen Optimismus, man brauche nur die richtige, angemessene wissenschaftliche Theorie, um dann die Gesellschaft des Kapitalismus aus den Angeln zu heben. Aber das ist eine trügerische Erwartung. Die Vermittlung von Theorie und Praxis ist viel zu kompliziert, als dass man das in ein solches einfaches Anwendungsverhältnis bringen könnte. Also letztlich geht es da um Zwischenschritte, die auch immer über Interpretation verbunden sind. Und letztlich geht es um den Menschen und seine Charakterstruktur, die überhaupt erst Möglichkeiten eines bestimmten verändernden Handelns eröffnet. Fromm selbst hat ja die Charakterstruktur als absolut bedeutsam auch für die theoretische Aktivität hingestellt. Er ging davon aus, dass das Finden der Wahrheit nicht eine Frage der Intelligenz ist, sondern des Charakters. Und das ist eine Aussage, die eigentlich jeder Wissenschaftler berücksichtigen müsste, weil es nicht allein um das Instrumentarium geht, um das Handwerkszeug und die intelligente Anwendung von Methoden, sondern es geht letztlich um die persönlichen Leidenschaften, die sich in Forschungen genauso vermitteln wie in das praktische Tun. Der Marxismus ist ein, so würde ich ihn kurz versuchen zu umschreiben, ein Interpretations-, Reflexions- und Handlungsprogramm, das auf die Würde des Menschen bezogen ist, auf soziale Gerechtigkeit und die Aufhebung von Entfremdung. Von der Interessenlage der Theorie her gesehen geht es um die Einlösung von wertenden Gestaltungsprinzipien. Genau darin überschreitet der Marxismus das konventionelle Wissenschaftsverständnis und gerät in den Bereich der sogenannten verbotenen Welten im Sinne des Soziologen Alvin Goldner. Und es wird sozusagen abgelehnt, eine solche Grenzüberschreitung in den Wissenschaften. Letztlich werden Wissenschaftler auch sanktioniert, wenn sie zu oft und zu intensiv diese Grenze in die verbotenen Welten hinein überschreiten. Und diese erlaubten Welten werden dann definiert durch das übliche Forschungsinstrumentarium, das darauf gerichtet ist, die Methode in den Mittelpunkt zu stellen und das Wissen zu gründen auf der Intersubjektivität der Methode. Also auch da ist sozusagen der Wissenschaftler als Subjekt ein ganzes Stück herausgenommen und relativiert, als es sozusagen nicht um die Subjekthaftigkeit und die Charakterstruktur des Wissenschaftlers geht, sondern um die Intersubjektivität der Methode, was dann heißt, dass durch ein bestimmtes Vorgehen, das von den Wissenschaftlern geteilt wird, gültiges, vergleichbares Wissen erzeugt wird. Und damit ist sozusagen ein außerpersonales Kriterium gewählt, nämlich die Methode, das methodologische Instrumentarium, von dem aus bestimmt wird, ob etwas als Wissenschaft gelten kann oder nicht. In Bezug auf den Marxismus würde man von dem akademischen Mainstream argumentierend die Fähigkeit absprechen, eigentlich richtig wissenschaftlich zu denken. Denn die dialektische Denkmethode ist aus dem Instrumentarium der Methoden eher entfernt worden. Im Marxismus gibt es neben einer totalitär ausgerichteten stalinistischen Zerrform, die nicht mehr als relevante Orientierung gilt, im Wesentlichen zwei Hauptrichtungen. Die eine versucht, die marxische Theorie in ihrer Ursprünglichkeit zu bewahren und unverfälscht weiterzudenken. Das erscheint problematisch, denn wenn sich die Wirklichkeit verändert hat, müsste ja auch die Theorie soweit zumindest im Inhaltlichen angepasst werden, um sozusagen die neuen Entwicklungen auf den Begriff zu bringen. Die andere Richtung will den Marxismus lebendig halten, indem sie seine Grundbegriffe vorsichtig korrigiert und seine Erkenntniskraft umsichtig den sich verändernden Bedingungen anzupassen versucht. Der erste Versuch ist oft dogmatisch und steril, während der zweite Versuch, den Marxismus entsprechend erfolgter historischer Veränderungen versucht, angemessen zu revidieren. In der heutigen Marx-Rezeption gilt als ausgemacht, dass der Marxismus als Gedankengebäude und Denkweise erstarrt, wenn er sich dogmatisch wie im Stalinismus verengt oder eher dazu dient, eine Herrschaftsordnung zu legitimieren. Die frühen Versuche der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, den Marxismus zu revidieren, schon seit Ende der 20er Jahre, wie auch die späteren Versuche von Sartre oder Bloch, verdeutlichen dies. So ist die Erweiterung und Kritik des Marxismus Teil seiner Reflexion als historische Produktivkraft, die die Legitimität von Herrschaft hinterfragt und die Wirklichkeit nach Maßgabe zentraler Deutungen kritisiert, also der immanenten Deutungen des Kapitalismus. Sein Forschungsprogramm lässt sich wie folgt veranschaulichen. Im Hinblick auf seine Anthropologie geht es darum, die Psychologie des Menschen und sein Menschenbild in der Erforschung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu verankern. Das bedeutet, dass bei der Erforschung seiner historischen Form, also welche Form der Mensch in der gegenwärtigen Epoche ausgebildet hat, Aussagen über die Natur des Menschen gemacht werden und auch über die Variabilität der Ausformungen des Menschseins. Historisch auftretende wesentliche Wesenszüge des Menschen dürfen dabei nicht als vermeintliche Konstanten seiner Natur in die Anthropologie übertragen werden, sondern sind als historisch bedingte Formen menschlicher Existenz anzusehen. Das ist wesentlich als Forschungsprogramm auch von Erich Fromm praktiziert worden, der zur Natur des Menschen gearbeitet hat und versucht hat, diese Natur des Menschen zu exemplifizieren in Form von einem Grundwiderspruch existenzieller Art der Natur zuzugehören und ihr trotzdem gegenüberzustehen, als bewusstseinbegabtes Wesen auch die Endlichkeit seiner Existenz erfahren zu können. Und darüber hinaus hat Fromm sich darum bemüht, insbesondere auf der charakterologischen Ebene dieses Programm einzulösen, indem das historisch epochale Wesen des Menschen, also das, was wesensmäßig den Menschen im Kapitalismus etwa beschreibt, in verschiedenen Charakterorientierungen zu erfassen, etwa in der berühmten Orientierung des Marketing-Charakters. Die analytische Sozialpsychologie ist aus meiner Sicht keine bloße Ergänzung dieses Forschungsprogramms, sondern hat wesentlich dazu beigetragen, die marxistische Theorie auf eine neue Basis zu stellen. Allerdings ist dieses Programm aus ganz unterschiedlichen Gründen im Wissenschaftsbetrieb nicht so angekommen, wie es vom Innovationspotenzial günstig gewesen wäre, um die Erkenntniskraft in der Wissenschaft zu steigern. Also das liegt, denke ich, daran, dass die Wissenschaft verengt ist auf dieses restriktive Wissenschaftsverständnis im akademischen Bereich und Fromm stets ein expansives Wissenschaftsverständnis vertreten hat, eigentlich dabei auch eine Grenzüberschreitung praktiziert hat. Also er hat sich eigentlich nicht als Wissenschaftler verstanden in Bezug auf eine Beschreibung seiner Identität, obwohl die Wissenschaftlichkeit schon in seiner Person und in seinem Lebenswerk tragend ist. Aber es handelt sich da um eine andere Einbettung dieser Wissenschaft. Marxismus als Theorie oder Lehre könnte man auch beschreiben als der Versuch im Nachhinein, in der Rückwendung auf als typisch deklarierte Inhalte, Methoden, Ergebnisse des marxischen Denkens bestimmte Gemeinsamkeiten zu entdecken, die das Wissenschaftsprogramm ausweisen. Wobei man deutlich sehen kann, dass es sozusagen kein Programm ist, was nur auf dem Papier steht, also sich durch die Interpretation von Wirklichkeit ausweist, sondern es immer um das tätige Handeln geht, im Sinne neutral formuliert einer Umgestaltung der menschlichen Verhältnisse. Betrachtet man den Marxismus als ein Gedankengebäude mit philosophischen, ökonomischen und politischen Orientierungen, die in Theorie-Praxisbezüge eingebettet sind, so liegt es nahe, ein einfaches Modell zu wählen und den Marxismus in seiner Grundstruktur wie folgt zu beschreiben. Beim Marxismus handelt es sich zum einen, es wäre eine grundsätzliche Dimension, um eine materialistische Philosophie und Weltanschauung, wobei die Offenheit des Marxismus gerade durch die oft kritisierte Weltanschaulichkeit seiner Position gegeben ist. Denn man kann aus einer Wissenschaftsorientierung allein nicht handeln. Also es muss sozusagen ein Wissen internalisiert sein, dass es sozusagen mit der Person eine Legierung eingeht, und dann kann sozusagen wissenschaftliches oder philosophisches Wissen erst in dem veränderten Handeln strukturierend und anregend sein und tragend sein. Also Wissenschaft bedarf sozusagen der Reformulierung des Wissens in den Subjekten. Sonst kann es keine Anwendung von Wissenschaft geben, außer vielleicht die technologische Applikation der Wissenschaft. Aber die hat sich als mehr oder weniger untauglich erwiesen, den Menschen in dieser Epoche neu zu orientieren, bezogen auf eine Veränderung zunächst mal im Kleinen der eigenen Lebensverhältnisse und des Lebensstils. Der Marxismus ist ferner eine ökonomische Theorie, die die menschlichen und gesellschaftlichen Grundlagen des Wirtschaftens beschreibt, mit Modellen, die die Produktionsweise, die Produktionsverhältnisse mit den für sie jeweils typischen Produktivkräften betrifft. Das sind auf der einen Seite die materiellen Produktivkräfte, sprich Maschinen, in die sozusagen auch wissenschaftliches Wissen eingegangen ist und sich dort niedergeschlagen hat. Und zum anderen darf man nicht vergessen, dass Marx unter den Produktivkräften auch die Menschen verstanden hat. Er hat also ausdrücklich von den menschlichen Produktivkräften gesprochen, die in unserer Gesellschaft dann oft verkürzt werden auf das sogenannte Humankapital. Also das wäre auch eine Verzweckung des Menschen und der Kompetenzen und Qualifikationen, die er erwerben kann im Sinne der kapitalistischen Verwertbarkeit. Ferner geht es um die Eigentumsverhältnisse mit den Macht- und Herrschaftsverhältnissen, zu denen auch der klassische Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital gehört, wobei wir durchaus davon ausgehen müssen, dass sich seit den 70er Jahren Arbeit verändert hat, auch in der Veränderung von gesellschaftlichen Strukturen, von der Industrie- und Arbeitsgesellschaft hin zur Dienstleistungsgesellschaft und weiter zur Wissensgesellschaft. Das sind Entwicklungen, die sozusagen neu sind in Bezug auf den ursprünglichen Marxismus, wie Marx ihn in seinem Denken begründet hat. Ferner geht es bei den ökonomischen Theorien um die Krisenverläufe, die Einfluss haben und Einfluss haben können auf die politische Organisation von Interessenlagen, die im Sinne einer humanistischen Besetzung der marxistischen Theorie mit Befreiung und Emanzipation verbunden sind. In den früheren Varianten wurde die Befreiung und Emanzipation im klassenspezifischen Sinne verstanden. Das heißt, die ökonomische Theorie war immer mit politischen Handlungsimplikationen verbunden. Und man kann darüber streiten, was die Veränderungen der Arbeit bedeuten für das gesellschaftliche Verhältnisse umgestaltende Subjekt. Wir haben jedenfalls im klassischen Sinne in den westlichen Ländern nicht mehr das Proletariat, also Ansätze etwa von André Gorz als französischen Sozialisten, aber auch von Erich Fromm gehen eindeutig in diese Richtung, dass sich diese Veränderungen ergeben haben. Und Fromm hat das im Kontext der damaligen Anfänge der Frankfurter Schule im Institut für Sozialforschung auch durch seine berühmte Arbeiterangestellten-Enquete festgestellt. Es war sozusagen auszumachen, dass die Funktionäre der linken Organisationen nicht das gesellschaftsverändernde Potenzial verkörpern, also dass diese berühmten 70% ambivalent sind und dass man höchstens von 15% der Funktionäre davon ausgehen kann, dass sie im produktiven Sinne revolutionäre Charaktere gewesen sind. Und das hat offenbar nicht ausgereicht, die Interessenlage der Arbeiterschaft so zu organisieren, dass die Machtergreifung der NSDAP, noch bei den letzten freien Wahlen war es ja keine Mehrheit, etwa ein Drittel, nicht verhindert werden konnte. Diese hochkomplexen Zusammenhänge lassen sich nicht im Vorübergehen erfassen, da eine begreifende Erkenntnis dieser Komplexität nicht nur eine Rekonstruktion der entsprechenden Theorien erfordert, sondern auch eine aktuelle Analyse auf verschiedenen Ebenen, die heute den Nationalstaat mit seinen Ökonomien notwendig überschreiten müssen. Zu diesen Fragen kann ich leider in meinem Vortrag nur wenig zu beitragen, aber der Vortrag des Kollegen Klaus Dörre morgen wird in dieser Richtung wahrscheinlich Anregendes bieten können. Marxismus, darauf hatte ich in meiner Einleitung schon verwiesen, ist kein von Marx selbst akkreditiertes Konzept. Das heißt, die Bezeichnung Marxismus stammt nicht von Marx und dieser hat den Marxismus als Bezeichnung für sein Gedankengebäude abgelehnt und für sich selbst die Beschreibung, er sei Marxist, verworfen. Davon ist gestern schon die Rede gewesen. Auch der Begriff des historischen Materialismus, oft gleichbedeutend mit Marxismus gebraucht, stammt nicht von Marx. Tatsächlich erscheint der Marxismus in vielen Darstellungen wie ein beliebiges Label, das vielleicht verzichtbar ist. Wichtig erscheint, den Marxismus vom Marxismus-Leninismus abzugrenzen, denn der Letztere hat eher eine zentralistisch-bürokratische Ausrichtung erfahren. Es gibt noch weitere begriffliche Etiketten, teils Philosophie der Praxis, Gramsci, auf die kritische Theorie der Frankfurter Schule hatte ich bereits kurz hingewiesen, die den Marxismus reformuliert hat in der kritischen Theorie der Gesellschaft, die sozusagen eine Theorie des Verlaufs der Epoche, wie Max Horkheimer formuliert hatte, aufzeigen wollte. Und da war Erich Fromm sozusagen der Cheftheoretiker der frühen kritischen Theorie mit seinem Versuch, marxistische Philosophie, den historischen Materialismus zu verbinden mit der Psychoanalyse. Ein für die damalige Zeit fast revolutionäres Vorgehen im Bereich der Wissenschaft, das war also absolut neu, wie auch die Psychoanalyse damals neu war und noch nicht einen Stellenwert erkämpfen konnte. Das ist ja bis auf den heutigen Tag nicht viel anders. Sie hat zwar einen Platz im Wissenschaftssystem, aber ihre Methode passt sozusagen nicht zu dem restriktiven Wissenschaftsverständnis, was sich in Beschreibung und Erklärung übt, in dem Sinne des deduktiven Empirismus, wo Hypothesen formuliert werden, die anschließend anhand der Wirklichkeit überprüft werden, besonders mit der Intention, die Hypothesen möglichst scheitern zu lassen. Also nicht nach Bestätigungen zu suchen, sondern das, was man denkt, in Frage zu stellen und sozusagen zu widerlegen. Na, und ich nannte bereits ein weiteres Etikett, den historischen Materialismus. Also keine dieser Bezeichnungen ist von Karl Marx akkreditiert worden. Der jugoslawische Philosoph der Praxisgruppe in Jugoslawien, Gajo Petrovic, betrachtete den Marxismus in den 60er und 70er Jahren, ich zitiere, als die entfremdete Gestalt des marxischen Denkens. Als Vertreter der Praxisphilosophie vertrat Petrovic eine neu akzentuierte Interpretation des Marxismus, die er auf der philosophischen Anthropologie des frühen Marx gründete. Er wandte sich gegen jedweden Dogmatismus in der Auslegung des Denkens von Marx, mit der Folge, dass die Zeitschrift Praxis als das internationale Sprachrohr dieser Praxisgruppe verboten wurde. Obwohl bis 1974 diese Zeitschrift erschienen ist und auch Konferenzen durchgeführt wurden, an denen auch Erich Fromm teilgenommen hat, neben Herbert Marcuse, aber auch Iring Fetscher und Jürgen Habermas mit einem gelegentlichen Auftritt. In einer Reihe von Umschreibungen werden die Erkenntnisziele, die mit dem Marxismus und der marxistischen Theorie verbunden sind, beispielhaft wie folgt benannt. Ich benutze hier die markante Formulierung von Erich Fromm und zitiere: Das Ziel aller Gedanken und Bemühungen von Marx war die Befreiung des Menschen aus dem Würgegriff der ökonomischen Bedingungen, die seine volle Entfaltung verhindern. Dieser Würgegriff hat sich im neoliberalen Kapitalismus noch verschärft. Die anhaltende Frage lautet, wie unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen eine Befreiung möglich ist. Wenn man eine Rekonstruktion des Marxismus im Sinne des authentischen Marx versucht, was zumindest die Hauptthemen betrifft, ansonsten aber eher darauf verzichtet, Marx auszulegen und Marxismus sozusagen zu begründen in der Wiederholung von Marx'schen Aussagen. Da wird man, denke ich, trotzdem auf eine Reihe von Themen und Akzenten beharren, die als unverzichtbar gelten, die ich hier nur schlagwortartig berühren kann. Das Verhältnis von Sein und Bewusstsein, wobei das Bewusstsein nicht einfach das Sein abbildet, so wie Stalin in der Widerspiegelungs- oder Abbildungstheorie das behauptet hat, sondern das Bewusstsein selbst eine gestaltende Kraft ist, wovon auch Marx ausgegangen ist. Das Verhältnis von Basis und Überbau und die Produktionsweise mit den Produktionsverhältnissen, die schließlich in Widerspruch geraten zu den sich entwickelnden Produktivkräften, sowohl den materiellen, den technischen Produktivkräften als auch den menschlichen Produktivkräften. Und das ist ja nach Fromm und Marcuse als ein Widerspruch stillgestellt. Also insbesondere der Konsumkapitalismus mit dem Massenkonsum, der den Menschen funktionalisiert, trägt dazu bei. Die Menschen sind sozusagen im Karussell des Konsums mit sich selbst und der verordneten Bedürfnisbefriedigung beschäftigt, sodass sie gar nicht auf kritische Gedanken kommen, sondern sich in diesem Sechstagerennen befinden. Aktuelle Themen, die sich darüber hinaus in einer Auswahl wie folgt umschreiben lassen, sind die Natur des Menschen, das menschliche Wesen, Arbeit, Entfremdung, Ausbeutung, Bedürfnisse und so weiter. Da haben wir heute Vormittag in dem ersten Vortrag schon eine ausgezeichnete Hinführung zu dem Marx'schen Arbeits- und Entfremdungsbegriff gehört, sodass ich das relativ kurz fassen kann. Ich werde die nächsten Punkte so angehen, dass ich zunächst mal etwas sage zu einem authentischen Marxismus aus der Sicht von Henri Lefebvre. Da arbeite ich mit einigen pointierten Aussagen dieses, wie ich finde, großen französischen Marxisten und wende mich dann anschließend Erich Fromm zu, auch wie er Entfremdung reformuliert hat, charakterologisch, etwa in der Marketingorientierung des Charakters. Lefebvre vertrat 1958 die Position, den Marxismus auf die Gegenwart zu beziehen und zu erneuern, nämlich um den Marxismus als eine denkerische Kraft lebendig zu halten und zu vermeiden, dass er zu einer Schule erstarrt. Der Marxismus muss in Bewegung bleiben und sich immer wieder neu auf die eigenen Entwicklungen in Verbindung mit den Veränderungen der gesellschaftlichen Realität beziehen. Ich zitiere Lefebvre: Indem wir an der Gegenwart als dem Bezugssystem festhalten, werden wir bemüht sein, das authentische Denken von Marx gegenüber anfechtbaren Interpretationen wiederherzustellen, die so dazu dienen werden, dieses Denken zu verdeutlichen. Zitat Ende. Im Einzelnen ist die Position von Lefebvre, die ich hier exemplarisch für diesen undogmatischen Marxismus beschreiben möchte, wie folgt zu umreißen. Es sind einige Zitate, die ich teils auch paraphrasiert habe. Jetzt spreche ich die Anführungszeichen mal nicht mit. Das erste ist jedenfalls ein zitierter Satz. Die Geschichte des Marxismus ist mit der Zeitgeschichte verwoben, letztlich untrennbar. Das ist sowohl eine Realfeststellung als auch eine Hoffnung. Der Marxismus ist seit Anbeginn eine geschichtliche Tatsache, eine gesellschaftliche Kraft, durchaus mit unterschiedlichen Wirkungen. Nehmen Sie den Stalinismus, für den Marx zwar nicht verantwortlich gemacht werden kann, aber es werden die Millionen von Toten eben oft auf den Gründer des Marxismus zurückgeführt. Und der Marxismus ist keine Schulphilosophie, sondern eine wirksame Theorie von Weltbedeutung, die in die Ereignisse, in die Gegenwart, ins Leben eindringt. Das war ansonsten auch der Ansatz, den Lefebvre in der Kritik des Alltagslebens praktiziert hat. Er hat also versucht, aus marxistischer Sicht in mehreren Bänden das Alltagsleben zu analysieren. Für Lefebvre ist der Marxismus mit einem neuen, konkreten Ideal verbunden, das für die Moderne orientierend und zielführend ist. Er hat es bezeichnet als das Ideal der konkreten Freiheit. Diesem Ideal entspricht erstens der Eigenwert des Individuums, dem Würde und Freiheit untrennbar zugeordnet werden. Zweitens der revolutionäre politische Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung, um Freiheit und Gerechtigkeit zu realisieren, auch als Klassenkampf beschrieben. Das waren noch die Formulierungen in den 50er und 60er Jahren. Drittens die Aufhebung von Entfremdung in einem umfassenden Sinne, den Möglichkeiten der neuen Produktionsweise entsprechend, die im Entstehen begriffen war. Und viertens die unbedingte und unverzichtbare Authentizität bei der Propagierung und Umsetzung der Freiheitsvorstellungen. Lefebvre kommt zu der Ansicht eines Defizits an tiefer und ehrlicher Reflexion im Marxismus, das gegenüber dem legitimatorischen und mystifizierenden Gebrauch und den historischen Entwicklungen außer Kraft zu setzen ist. Ich zitiere: Die Entwicklung des Marxismus entspricht heute, also in den 50er Jahren, nicht den geistigen Bedürfnissen, zu deren Entstehen er beiträgt. Auf konkrete Freiheit gerichtete Bedürfnisse. Lefebvre geht es darum, diese Bedürfnisse zu analysieren, um sie zu beleben, nicht um sie zu hintertreiben oder zu zerstören. Also das war damals eine neue Art und Weise, marxistisch zu denken, sicherlich in dem frühen Marx begründet, aber er hat sich da sozusagen auch mit den orthodoxen marxistischen Kräften angelegt. Also das war zu subjektivistisch, auch die Bedürfnisse zu stark zu bemühen. Also da kann man sagen, sind eigentlich all die Leute im Westen wie im Osten diskreditiert worden, die einen Marxismus vertreten haben, der sozusagen ein menschliches Antlitz beinhaltete. In diesem Sinne wendet sich Lefebvre gegen einen vulgarisierten Marxismus, der letztlich dessen Erkenntnisvermögen und den Sinn der Praxis als revolutionäre Praxis der Befreiung verneint. In der Entwicklung des Marxismus sieht er insbesondere den aufgezogenen Dogmatismus als eine gegen das Ideal der Freiheit gerichtete Gefahr und kritisiert eine Philosophie, die zur Propaganda pervertiert ist. Ich werde im Rahmen dieses Vortrages auf Lefebvre jetzt nicht weiter eingehen, weil es mein Bedürfnis ist, das Verhältnis von Karl Marx und Erich Fromm in einem revidierten Marxismus Ihnen noch in einigen Grundzügen zumindest darzustellen. Ich denke, nachlesbar ist dann in der Verschriftlichung die etwas umfangreichere Fassung. Marxismus, wie man ihn lebendig halten kann, Revision, Karl Marx und Erich Fromm. Erich Fromm ist sich mit Karl Marx dahingehend einig, dass die gesellschaftliche Wirklichkeit gegenüber den Menschen und ihrer alltäglichen Erkenntnisfähigkeit ein Eigenleben führt. Die Folgen der kapitalistischen Ökonomie werden heute zwar erfahrbar, etwa in der Klimakrise oder in anderen Zerstörungen der Biosphäre und in der Zerstörung menschenwürdiger Existenz im Weltzusammenhang, doch gelingt es im Alltag kaum, die Zusammenhänge sichtbar zu machen, die das Verhältnis von Sein und Bewusstsein betreffen, ihre Differenzen zu erhellen, aber auch die Abschattungen und Täuschungen in der mangelnden Übereinstimmung von Sein und Bewusstsein aufzuzeigen. Also das Bewusstsein sollte die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Verwobenheit mit der eigenen Subjektivität eigentlich auf den Begriff bringen, damit das Individuum in der Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge auch sich selbst zu erkennen vermag. Das ist sozusagen der neue Impuls, der durch die analytische Sozialpsychologie von Fromm gesetzt worden ist. Der Mensch muss die Zusammenhänge in den selbstgeschaffenen Systemen und Institutionen durchschauen, damit er nicht länger von seinen Lebensumständen beherrscht wird. Also er muss die Schritte machen in die Gestaltung seiner sozialen Welt. Und das ist auch zunächst mal im Sinne von Lefebvre die Alltagswelt. Mit Marx kann eine nur partikulare Praxis, zum Beispiel des Massenkonsums im heutigen Konsumkapitalismus, den Gesamtzusammenhang, in den sie eingebettet ist, begrifflich nicht erfassen. Aufgrund unzureichender Zuschreibung hinsichtlich der Möglichkeit der Erkenntnis und auf der Veränderung der bezogenen Handlungen von Subjekten scheitert die Erkenntnis der Wirklichkeit. Es handelt sich hier um verschiedene Abstufungen eines falschen Bewusstseins, das teilweise ideologisch so stark besetzt ist, dass die Menschen ihre Illusionen vorziehen gegenüber der Erkenntnis der Wahrheit. Und nach Fromm, ich hatte vorhin dieses Zitat bereits genannt, ist das sozusagen im Charakter kodiert. Also die Erkenntnis der Wahrheit, die Erkenntnisfähigkeit ist nicht eine Frage der formalen Intelligenz oder des formalen Denkens, sondern der Charakterstruktur. Und eine produktive Charakterstruktur kann dann den Menschen in seinem Weltzusammenhang erkennen. Und das sowohl in subjektiver wie in allgemeiner Hinsicht. Also mit dem realen gesellschaftlichen Verhältnis von Sein und Bewusstsein ist heute diese Abschattung verbunden, weil bestimmte Formen der Praxis, auch bestimmte Formen eines alternativen Konsums zu den verbotenen Realitätsfeldern und verbotenen Relationen gehören. Auf der persönlichen Ebene findet man Idolatrien, die mit Objekten der Hingabe verbunden sind und den Menschen signalisieren, dass sie hier nicht irren können. Denn die eigenen Bedürfnisse werden als richtig erkannt und werden in der Selbstzuschreibung auch nicht in Frage gestellt. Das ist sozusagen der gesellschaftliche Trick, mit dem die Menschen im Konsumkapitalismus bei der Stange gehalten werden. Also Freiheit ist möglicherweise weitestgehend im realen Sinne abwesend, aber die Menschen haben das Gefühl von Freiheit. Das ist etwas, wo nicht nur Peter Brückner darauf hingewiesen hat, sondern in theoretischen Zusammenhängen charakterologischer Art auch gerade Erich Fromm. Die Charakterstruktur sozusagen darüber entscheidet, wie zugerechnet wird. Um keine Opfer bringen zu müssen, wären angebliche Übertreibungen wie bei der Veränderung des Weltklimas und seiner gesellschaftlichen Thematisierung im Spiel. Also was in dem Trump-Amerika auch heute wieder in den Vordergrund gestellt wird, eine Verleugnung der Realität, um dann selektiv bestimmte Interessenlagen letztlich des Kapitals zu bedienen, wobei keine Veränderungen erkennbar werden, die jetzt überhaupt auch schon mal eine realistische Diagnose der gesellschaftlichen Verhältnisse beinhalten. Ich will in Bezug auf die Verhältnisse, die das Zusammenspiel oder auch Gegeneinander von Ökonomie und Ökologie betreffen, aus einem Gespräch zwischen Erhard Eppler und Nico Petsch zitieren. Und hier die vom Ersteren, also von Erhard Eppler, formulierte These herausstellen. Ich zitiere Eppler: Ich bin mir absolut sicher, dass es niemals den Beschluss eines Parlaments geben wird, ob in Deutschland oder anderswo, der offiziell erklärt, wir verzichten auf Wachstum. Diese These begründet Eppler, der ja zu den Vorreitern einer Ökologiebewegung in den 70er Jahren als zentrale Figur in der damaligen SPD gehörte. Diese These begründet Eppler mit seinen Erfahrungen in der Realpolitik. Offenbar wird anhaltend versucht, eine sogenannte gesunde Wirtschaft um den Preis kranker Menschen aufrechtzuerhalten, wie Fromm es formuliert hat. Also es wird nach wie vor auf Wachstum gesetzt, sei es selektiver Wachstum. Wobei Pech dann darauf hingewiesen hat, dass heute Prozentbruchteile an Wachstum real mehr sind als in den 70er Jahren ansehnliche Prozentzahlen. Erich Fromm kritisiert den Fortschritt, der unermessliche ökologische Zerstörungen mit sich führt, auch wieder mit drastischen Worten. Denn in seinem Namen, im Namen des Fortschritts, ich zitiere, verwandelt der Mensch die Welt in einen stinkenden, vergifteten Ort. Und dies im buchstäblichen Sinne. Was den Kapitalismus betrifft, und bestimmt sind die Kräfte des Geldes in der Dynamik des Warenaustauschs. Erst das Geld als quantitativer Maßstab für den Austausch von Waren, der von den besonderen Gebrauchswerten, die den Waren innewohnen, absieht, macht sie auf dem Markt vergleichbar. Alle Dinge werden zunehmend in den Sog des Warentausches eingebracht und kommodifiziert, also in Geldwert umgerechnet. Die kapitalistische Expansion beruht darauf, dass immer mehr Dinge zu Waren werden und letztlich die Nachfrage nach Waren erhöht wird, indem die Käufer einen konkreten Bedarf erleben, subjektiv einen konkreten Bedarf erleben, der in der Folge von den Bedürfnissen als Motivation für die Produktion zur Produktion von Bedürfnissen führt. Also eine Erkenntnis, die Marx und Engels auch schon in der deutschen Ideologie formuliert haben, was die erste geschichtliche Tat des Menschen betrifft. Sowohl die Bedürfnisbefriedigung auf der Grundlage von Arbeit, aber auch die Produktion der Mittel der Bedürfnisbefriedigung. Beides untrennbar in einer Einheit miteinander verwoben. Ich komme zu meinem letzten Teil. Die Auseinandersetzung von Erich Fromm mit der Philosophie des Frühwerks von Marx, wo der Entfremdungsbegriff entwickelt wird, werde ich jetzt in dem Vortrag ausklammern, lässt sich aber dann in der Verschriftlichung nachlesen. Ich springe direkt zu Aussagen von Fromm, die die Entfremdung des Menschen im Kapitalismus betreffen. Und da ist sozusagen die Besonderheit, dass dieses Thema in der Verbindung von Marxismus und Psychoanalyse angegangen wird. Also es gibt mehrere Ansätze in dieser Richtung, aber der Ansatz von Fromm hat meines Erachtens da am meisten Tiefgang und hat es auch auf eine vorzügliche Art und Weise hingekriegt, beides miteinander zu verbinden. Auch andere Autoren, ein Marxist wie Rudolf Barrow, hat in dieser Richtung wichtige Beiträge erbracht, stärker ökologisch akzentuiert, weil er ja noch in den 80er und 90er Jahren gewirkt hat, als Fromm also schon verstorben war. Diese wechselseitige Rezeption von Marxismus und Psychoanalyse erscheint mir als eine tragfähige Grundlage um bestimmte Entwicklungen zu beleuchten, die besonders das kompetent handelnde Subjekt in der Lebenspraxis betreffen. Also es geht im heutigen Marxismus ja auch darum, eine Deutungsdimension wiederzugewinnen, die im Alltag das Selbstverständnis der Menschen anregen kann. Also es geht nicht ohne diese tiefe Selbstreflexion, wo der Mensch sich auslotet in die tiefen Schichten seiner Gefühle und Leidenschaften. Und da ist dieser Ansatz von Fromm sozusagen tragend und kann den Marxischen Begründungsversuch treffend weiterführen. Also so würde ich dieses Frommsche Denken klassifizieren. Trotz aller Eigenständigkeit kann man Fromm gut in die Marxische Tradition einordnen. Für Fromm ist der Begriff der Entfremdung gegenüber dem der Marketingorientierung der allgemeinere Begriff. Das heißt, dass die Marketingorientierung die spezifische Entfremdung im Konsumkapitalismus verkörpert. Entfremdungsprozesse sind jedoch vorlaufend, sodass man aus der Analyse des Marketingcharakters nicht die Bedingungen der Entfremdung ableiten kann, da allgemeine und grundlegende Merkmale des Kapitalismus die Entfremdung im gesellschaftsspezifischen Sinne beinhalten. Im groben Sinne ist mit Entfremdung die Tendenz verbunden, dazu haben wir schon in Bezug auf Marx etwas heute gehört, Menschen wie Objekte zu behandeln und auf diese Weise zu verdinglichen. Das geschieht in einem hohen Umfang im Kapitalismus. Marx hat diese Form der Entfremdung im Kapitalismus untersucht, nachdem er in den Frühschriften sich im Rahmen seiner Anthropologie mit dem Phänomen der Entfremdung philosophisch auseinandergesetzt hat und später die wahre Arbeitskraft in die Analyse des neueren Kapitalismus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einbezogen hat. Es ist das Verdienst von Fromm, den, wie er formulierte, Mechanismus der Entfremdung in psychologischer Hinsicht beschrieben zu haben. Es handelt sich darum, ich zitiere, ein Erleben, das potenziell in mir ist, auf ein Objekt außerhalb von mir zu projizieren. Ich entfremde mich selbst von meinem eigenen menschlichen Erleben und projiziere dieses Erleben auf etwas oder auf jemanden außerhalb, um dann mit meinem eigenen menschlichen Sein wieder dadurch in Berührung zu kommen, dass ich mit dem Objekt, auf das ich meine Menschlichkeit projiziert habe, in Kontakt bin. Das geschieht in hohem Umfang im menschlichen Konsumprozess in unserer Gesellschaft. Also die Bedürfnisse, die eigentlich auf Zwischenmenschlichkeit gerichtet sind, sind uns sozusagen weggenommen. Sie werden auf Waren projiziert und indem wir uns die Waren aneignen und mehr oder weniger schlechten Gebrauch von ihnen machen, eignen wir uns dann auf eine entfremdete Art und Weise die Merkmale und Eigenschaften wieder an, die zuvor auf die jeweilige Ware projiziert worden sind. Ich komme zu einem längeren abschließenden Zitat. Für Erich Fromm ist Entfremdung immer mit Selbstentfremdung verbunden. Er schreibt, unter Entfremdung ist eine Art der Erfahrung zu verstehen, bei welcher der Betreffende sich selbst als einen Fremden erlebt. Er ist sozusagen sich selbst entfremdet. Er erfährt sich nicht mehr als Mittelpunkt seiner Welt, als Urheber seiner eigenen Taten, sondern seine Taten und deren Folgen sind zu seinen Herren geworden, denen er gehorcht, ja, die er sogar möglicherweise anbetet. Der entfremdete Mensch hat den Kontakt mit sich selbst genauso verloren, wie er auch den Kontakt mit allen anderen Menschen verloren hat. Er erlebt sich und die anderen so, wie man Dinge erlebt, mit den Sinnen und dem gesunden Menschenverstand, aber ohne mit ihnen und der Außenwelt in eine produktive Beziehung zu treten. Der Entfremdungsbegriff ist darauf gerichtet, Menschen zu Objekten zu machen. Und nach Kant, der Mensch ist Selbstzweck, oder nach Fromm, der Mensch ist kein Ding, ist das eine Entmenschlichung, die sozusagen hier im Sinne der Selbstentfremdung konstatiert wird. Und dieses Problem muss sozusagen auch in der Subjektivität, im Selbsterleben der Menschen gelöst werden, bevor überhaupt ein gesellschaftsveränderndes, umgestaltendes Handeln erfolgen kann. Im Allgemeinen wird aber diese Selbstentfremdung nicht in einer solchen Stufenfolge sich abarbeiten, also erst die Bewältigung des Subjektiven und dann das gesellschaftspolitische Handeln, sondern auch die Erfahrung von neuen Subjektqualitäten im gesellschaftlichen Handeln. Und das sind ja Institutionen wie ATTAC oder auch bestimmte Parteien, die sich auf Marx beziehen, die das heute praktizieren. Ja, damit bin ich zum Ende gekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich werde dann zumindest einen Teil von Ihnen in der Arbeitsgruppe wiedersehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus